Geheimdienstagenten, die Banker ausspionieren, sogar betrunken machen, Teilnehmer eines G20-Gipfels, die abgehört werden, gehört das einfach zum diplomatischen Alltag? Wir fragen den ehemaligen Botschafter Lucius Vasescher. Er stand 32 Jahre lang im Dienst der Eidgenossenschaft und kennt sich bestens aus auf dem diplomatischen Parkett. Jahrelang hat er die Schweiz unter anderem bei der Welthandelsorganisation WTO vertreten, und zwar in Genf, wo sich Diplomaten aus aller Welt aufhalten und auch Spione. Vor einem Jahr ist er in den Ruhestand getreten. Susanne Brunner hat Lucius Vasescher vor anderthalb Stunden in Genf getroffen.
Das Tagesgespräch.
Wir sitzen hier im Studio Genf. Ihren ersten Blick, Herr Vasescher, ist das, ob es an der Wand Wamsen hat, hier im Studio bei unseren Kollegen in Genf?
Seit ich pensioniert bin, nicht mehr.
Aber vorher?
Vorher hat man das nicht schauen, man gewusst, wo die sind. Oder? Im ganzen UNO-Palast hat man gewusst, dass die, wenn man ins Mikro redet, dass das nicht nur in die Übersetzerkabine geht.
Das hat man gewusst, also Sie haben so Fälle erlebt, also wird einem das dann einfach gesagt? Das ist so und Sie müssen aufpassen?
Nein, das spürt man. Oder? Das ist so ein, wir dürfen nicht vergessen, zur Zeit des Kalten Krieges ist sowohl Wien wie Genf wie New York fantastische Informationsaustauschzentren gewesen, wo ein Teil von dem Informationsaustausch ganz offiziell, traditionell über Diplomaten gelaufen ist. Dann hat es eine Grauzone und schließlich die eigentliche Geheimdiensttätigkeit, die parallel läuft. Das ist überall so, wo interessante Informationen können beschafft werden und relativ einfach beschafft werden.
Wissen Sie, wenn man gemerkt hat, dass in Wanzen in einem Raum oder ein Mikrofon, das geht jetzt nicht mehr, nicht einfach nur in die Übersetzerkabine, ist dann niemand gekommen und einfach gesagt hat, die reissen wir jetzt raus oder wir machen etwas oder wir protestieren?
Nein, oder das war ein traditioneller Job für sowjetische Bürger, verantwortlich zu sein für die Sicherheit im UNO-Palast. Also haben wir gewusst, dass das mitgehört wird. Und da gibt es auch zwei Verhalten. Entweder sagt man nichts oder man redet sehr, sehr viel und schnell, dass die jetzt dribbeln können.
Aber es haben es alle gewusst und das gehört einfach zum Alltag.
Das hat man einfach als zur Umwelt gehörend akzeptiert.
Und was heisst das für den Alltag? Also Wahnsinn nehme ich ja an, ist nur das eine. Das andere, wo man ja redet, es hat Leute von Geheimdienst gehabt und so. Also ich meine, sind Sie mal so jemandem begegnet, Herr Vasescher?
Sicher, also zu dieser Zeit haben wir ganz genau gemerkt, wenn ein Sowjetbürger perfekt Englisch mit amerikanischem Akzent redet, einen Burberry-Regenmantel trägt, unter dem Regenmantel oder unter dem Ärmel Financial Times und amerikanische Zigaretten, haben wir gewusst, das ist einer, der durch die KGB-Schule gegangen ist.
Das ist aber ziemlich auffällig, dass alle dann so ausgesehen haben.
Ja, aber das war Tatsache. Sehr wahrscheinlich hatten es noch andere, die man nicht entdeckt hat. Aber man hat einfach gewusst, wenn vor allem eine Grossmacht über 100 Leute in Genf hat, dass da nicht alle nur schöne Reden schreiben.
Und wie, wie sind denn Sie mit dem umgegangen? Sind das Leute, die Sie angesprochen haben? Oder Sie einfach gewusst, die schnüffeln jetzt da irgendwie um? Oder?
Nein, die hat man einfach nicht eingeladen zu heiklen Sitzungen. Und man hat informelle Gespräche geführt auf neutralem Boden, wo man hat vermutet, dass das nicht mitgehört wird.
Also ein neutraler Boden wäre zum Beispiel irgendeine Bar, wo man weiss, das wird nicht mitgehört.
Das ist eine Bar oder ein Restaurant oder ein Sitzungssaal in einer kleineren Mission, wo von der Annahme ausgegangen ist, dass das nicht
verwandt ist.
Verwandt ist, genau. Ja.
Oder nicht Leute, die Geheimdienst umeinander schleichen oder so. Ist denn das im Alltag, also ist das nicht einfach ein Klima von Misstrauen oder wie haben Sie mit dem gelebt?
Also ich hatte eine sehr interessante Funktion. Ich war in dieser Zeit Koordinator der westlichen Länder Da hat es einen Koordinator von den östlichen Ländern. Und da haben wir sehr viel Kontakt zusammen gehabt. Das war ein DDR-Diplomat. Und es hat ein Misstrauen gegeben, indem die beiden Gruppen praktisch nicht miteinander verkehrt haben. Mit einer Ausnahme, ein Kollege hatte eine besonders hübsche Frau gehabt. Und ist darum immer eingeladen worden, auch von westlichen Leuten an Empfang. Aber sonst hat man das eigentlich gemieden. Und ich habe dann, um ein gewisses Vertrauen können aufzubauen, die 7 Vertreter je einzeln bei mir daheim gehabt, zu einem Abendessen. Und normalerweise ist so ein Abendessen vom Abend um 8 bis am Abend um 11. Und das ist, mit denen ist das regelmäßig bis am Morgen um 3 oder 4 geworden. Die sind so, haben sich so befreit gefühlt, dass sie endlich einmal von einem Schweizer eingeladen worden sind.
Weil sonst das einfach nicht üblich war, wegen dem Misstrauen.
Richtig.
Es klingt jetzt für mich so wie das, was man eigentlich im Klischee kennt. Also so schöne Frauen, da wird man eingeladen, Agenten, die schleichen um. Es ist wie ein Spionageroman, Matahari-Zeiten.
Absolut. Das ist, die Kulissen haben wir also erlebt. Und es war sehr oft sehr skurril gewesen, oder? Es hat in dieser Organisation von der UNO, wo ich verantwortlich war für die Schweiz und eben eine Zeit lang auch für die westlichen Länder, jetzt eine Statistikabteilung gehabt. Und die haben dann so skurrile statistische Modelle herausgefunden, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel Bulgarien das Land war mit der meist entwickelten Elektronik. Das war einfach eine Manipulation von Statistiken.
Und zu welchem Zweck?
Einfach für zu zeigen, wie fortschrittlich die Länder sind. Sehr wahrscheinlich auch zum internen Gebrauch für ihre Leute können zu zeigen, wie sie so rasch am Aufstieg sind.
Wenn die Leute spioniert haben oder angehört haben, also die Akkreditierung zum Beispiel bei einer UNO oder so, ist das no problem? Also man kann sich als Diplomat kann man sich akkreditieren, man weiß eigentlich gar nicht recht, was die Person für eine Funktion hat.
Die Leute werden einfach der UNO gemeldet und dann als Mitglied von einer nationalen Delegation. Und dann bekommen sie die notwendigen Papiere und Ausweise, die es braucht, um ins Gebäude hineinzukommen. Das ist nach dem Prinzip, dass wir ja in einer Zwischenregierungsorganisation sind und jedes Land selber verantwortlich ist für ihre Leute, ist das kein Problem. Und die Sowjetunion hat ja 3 Sitze gehabt, oder? Die Ukraine, Weißrussland und Russland. Also die Sowjetunion und die 3 haben immer geredet und immer das Gleiche gesagt. Es war sehr praktisch, da hat man gewusst, wenn der eine geredet hat, hat man einfach rausgehen können, ein paar Telefone gemacht oder sich ein bisschen erholen von diesen nicht unbedingt faszinierenden Interventionen.
Ein Grossteil von Ihrer Arbeit oder von Ihrer Tätigkeit ist ja eigentlich noch gesehen, was ist schon vor Nattel-Zeiten.
Ja.
Da hat man dort einfach Angst haben, dass das Telefon verwandt ist, weil heute ist es ja viel einfacher, zum Beispiel ein iPhone abzulösen oder zu manipulieren oder sogar als Funkmikrofon zu brauchen, ist ja offenbar kein Problem. Ich mache es noch einmal schwieriger.
Richtig, ich meine, damals ist das schnellste Übermittlungsgerät ist der Fax gewesen, so ab Anfang 80er Jahre. Und vorher ist eigentlich jedes Schriftstück mit Kohlepapier erstellt worden, mit 12 Kopien. Und dann hat es natürlich sehr viele Leute gebraucht für die ganze Logistikarbeit. Und das ist heute alles wegrationalisiert.
Und das heisst?
Das heisst, dass man natürlich dann bei der Übermittlung hat müssen verschlüsseln. Was auch heute noch der Fall ist bei sensiblen Dokumenten.
E-Mail, das haben Sie ja noch klar erlebt, sind erst das letzte Jahr in Ruhestand gegangen. Wie ist denn das? Also ich habe noch geschaut auf Wikileaks, oder, wo ja viele von diesen diplomatischen Korrespondenzen veröffentlicht worden sind, von Julian Assange oder seiner Website. Und Ihr Name kommt genau 2-mal vor, und zwar im Zusammenhang mit Sitzungen, die Sie entweder geleitet haben oder dabei waren. Und ich habe daraus geschlossen, dann brauchen Sie offenbar nicht E-Mails für heikle Korrespondenz oder haben das nicht gebraucht?
Ich hatte eigentlich selten heikle Korrespondenz, weil mein Lehrmeister war der Franz Blankart und er hat immer gesagt, wir müssen so schreiben, dass man ein Dokument ungestraft in der Bahn liegen kann.
Weil das ab und zu vorkommen ist, oder wie? Wir haben ja auch schon Fälle in der Schweiz, wo kein Dokument plötzlich im Zug gefunden worden sind.
Das Problem ist einfach, dass man der Empfänger und der Absender von einer Information, die müssen sich so gut kennen, dass sie zwischen den Zielen lesen können.
Und das heisst Formulierung? Also Sie wissen genau, also es gibt wie eine Art Code, wo ich weiss, wenn mir der Herr Vasescha ein E-Mail schreibt und ich kenne sie oder würde sie gut kennen, dann wüsste ich, die und die Wörter heissen eigentlich das und das muss ich so lesen.
Genau.
Und das ist in der Ausbildung, wird das so geschult, wenn Sie sagen, Ihr Lehrmeister?
Das ist eine Praxis, die man sich aneignet. Damals hat man natürlich noch Chefs gehabt, die mit der Lupe Kommastellung angeschaut haben in einem Satz, oder?
Also wenn das Komma jemand anders war, hat es vielleicht auch etwas anderes bedeutet?
Das ist eine Interpretationssache dann.
Vom Empfänger?
Ja.
Das heisst, das haben Sie beherrscht und wenn es wirklich heikel war oder Sie haben Klartext reden müssen, dann eben kommt das, Sie gehen in den Park, der nicht verwandt ist, oder Sie gehen in ein Restaurant, wo man weiss, das ist vielleicht nicht gerade dort, wo alle hingehen.
Oder man redet Oberwalliser Deutsch oder Romanisch. Das verlängert einfach die Entschleierung bei den Gegnern oder bei denen, die da oben schnüffeln.
Also Romanisch ist nicht unbedingt ein Grundstock für Spionen?
Nein, aber es ist eine sehr gute Sprache für Spionageabwehr. Wir haben, ich habe Situationen erlebt, wo wir, glaube ich, in Moskau jemanden hatten, der Romanisch geredet hat und auf der anderen Seite auch. Und das hat eine Zeit gebraucht, bis die andere Seite herausgefunden hat, dass es Romanisch ist. Und dann hat es noch mehr Zeit gebraucht, bis sie herausgefunden haben, was es könnte bedeuten.
Also Zeit ein wichtiger Faktor. Sind Sie dann je angegangen worden zum Spionieren?
Also ich hatte Kontakt mit Geheimdienstlern in der Zeit, als ich Zentralsekretär war von der Europa-Union. Und eines der Projekte, das wir dann gefördert haben, ist die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also die KSZT, die Vorläuferin von der OSZT. Und in dieser Zeit haben wir etliche Kontakte mit Ostblock-Diplomaten in Bern. Und da haben wir dann schon gespürt, dass die gewisse Mittel haben, die ein normaler Diplomat aber nicht hat.
Also finanzielle Mittel?
Sie konnten einladen oder wenn man ein Popo hatte, haben sie sofort einladen in ein Sanatorium, in der Krim und so weiter.
Auffällig in dem Sinn, aber darauf einsteigen, nie ein Thema?
Nein.
Wenn Sie jetzt hören, der Informant oder Mitarbeiter ehemalig von der CIA, der Herr Snowden, der jetzt da grosse Schlagzeilen macht, der sagt, in Genf haben zwei CIA-Agenten einen Banker abgefüllt mit Alkohol und dann in respektive Boss übernommen, oder wo er in eine Polizeikontrolle gekommen ist und alkoholisiert. Und schon hat er für die geschafft. Ist das glaubwürdig nach aller Erfahrung, die Sie haben?
Ja, ich würde das nicht ausschließen, dass das möglich ist.
Also eine sehr gruppige Methode, also quasi man führt jemanden in eine Bar, füllt jemanden ab und dann ist es schon passiert.
Wir meinen ja meistens, wenn wir so einen Spionagefilm sehen, dass das übertrieben ist. Und eigentlich sind sehr viele von diesen Szenarien sehr realitätsnah.
Trotzdem, die Empörung ist ja eigentlich nicht sehr gross. Auch Bundesrat Ueli Maurer hat irgendwie gesagt, ja, er hat schon lange gesagt, die Tätigkeit nehme ich ja zu. Aber man hat nicht den Eindruck, dass da gross etwas gemacht wird?
Es ist eine Frage der Mittel. Und wenn man natürlich alle Budgets immer wieder streicht, dann hat man einfach von einem gewissen Moment an als Staat in der Größe der Schweiz Mittel nicht mehr für eine systematische Abwehr zu machen. Ich würde auch noch sagen, dass im Zentrum von der Informationsbeschaffung, einem Platz wie Genf, das ist nicht die ganze böse Welt, die sich auf die liebe, nette Schweiz stürzt, sondern das sind die Russen, die wissen, was erzählen jetzt die Iraner und die Amerikaner, die wissen, was Chinesen sagen, und Chinesen, die wissen, was gewisse Afrikaner sagen. Das ist hier in Genf liegen so unwahrscheinlich viele Informationen um, dass es auch für eine legale Informationsbeschaffung einen enormen Aufwand braucht, schon nur über den Überblick zu haben. Es sind 32 internationale Organisationen hier, 42'000 Leute im internationalen Genf tätig und sehr pointierte Wissenschaft, CERN zum Beispiel oder auch in der Weltgesundheitsorganisation. Und diese Informationen interessieren natürlich, weil die Organisationen, die sammeln ja auch Informationen von der ganzen Welt und das Material ist teilweise zugänglich, teilweise nicht. Wenn es nicht zugänglich ist, dann kann ich mir vorstellen, dass gewisse Geheimdienste für das ein Interesse haben.
Und ist das bei der Schweiz? Also die Schweiz hat ja sicher auch ein Interesse, zum zu hören, was andere reden. Also profitiert die so, vielleicht sogar zum Teil und ist darum die Empörung nicht so gross?
Wie gesagt, die Schweiz als Staat ist selten im Mittelpunkt des Interesses. Was heikler ist, das ist aber die Geheimnisträger in der Privatwirtschaft. Wir haben sehr viele, auch hier im Le Mans-Becken, sehr viele KMUs, die weltweit an der Spitze sind, in ganz spezifischen Technologien. Und dass das natürlich auch das Interesse weckt von den Amerikanern, von den Chinesen, von den Russen und so, das ist durchaus plausibel.
Und jetzt eben Banken. Und für Banken oder für Finanzplätze gibt es ja eigentlich nicht eine Abwehrstrategie, sondern man sagt eigentlich, oder Nachrichtendienste in der Schweiz, das ist eher Terrorabwehr oder so Sachen, aber nicht unbedingt jetzt, um die Infiltrierung vom Bankenplatz zu verhindern oder so.
Ich meine, wir gehen ja auf einen automatischen Informationsaustausch hin und das ist eine Vorbereitung dazu. Das heisst, je länger man Widerstand leistet, desto grösser exponiert man sich an illegale Beschaffungspraxen, die über diesen Weg versuchen, die Informationen anzukommen.
Und wo man eigentlich nichts macht, oder? Weil der Ueli Maurer hat jetzt zwar angekündigt, dass man eine Strafklage prüft gegen den Informant oder Mitarbeiter von der CIA, der jetzt eben als all die Geheimnisse ausgeplaudert hat. Aber das wäre es dann schon, wenn jemand will, die Informationen kommen, dann kommt er. Dann wäre es eigentlich schon fast besser, zu sagen, also gut, automatisch einen Informationsaustausch.
Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde, wenn man die Entwicklung weltweit anschaut, geht es so oder so in die Richtung. Und wieso verhindern wir etwas, wo man nicht auf ewig kann verhindern kann? Und wir verhindern es dann so lange, dass wir nichts mehr bekommen, wenn wir den Schritt machen müssen. Und das ist nicht unbedingt die beste Strategie.
Automatischer Informationsaustausch ist ja das eine. Das andere ist, man hat jetzt erfahren, wie gross eigentlich die Überwachung von den USA ist oder von E-Mails, von Telefonen, von sämtlicher elektronischer Kommunikation. Steuern wir dann eigentlich auf eine Welt hin, wo ein Geheimnis sowieso nicht mehr zu halten ist? Oder was denken Sie?
Das ist durchaus möglich, wobei wir auch müssen sehen, damit wir nicht in Panik geraten. 99,9% von den Informationen, die jeder einzelne Bürger hat, sind irrelevant für einen Geheimdienst wie CIA oder KGB oder so.
Irrelevant vielleicht trotzdem, es macht einem ja ein Geschmauch, dass man denkt, jemand liest einfach mit oder versteht das falsch oder verwendet das in einem komischen Zusammenhang.
Ja, aber das sehen wir ja schon mit den verschiedenen elektronischen Kontaktmöglichkeiten, die wir haben, wieder Missbrauch betrieben werden. Und darum ist es sinnvoll, wenn man gerade junge Leute aufklärt, dass sie, wenn sie jetzt das Hötteli ins Netz stellen, dass das könnte missbraucht werden. Und die Leute müssen sich einfach bewusst sein, dass die Gefahren existiert. Oder? Früher haben wir noch die schönen Karikaturen gehabt, im Dienstbüchlein, wenn ich mich richtig erinnere, was geheißen hat, aufgepasst, der Feind hört mit. Und da ist so ein dösender Greis im Zug, was sich dann Notizen gemacht hat. Das ist dann das Image gsi vom, vom Spion. Und heute läuft alles über Technik.
Also das heisst eigentlich, wir gehen zurück zu dem, also statt Facebook brauchen, müssen wir eigentlich auf Diplomaten hören, oder, die das seit jeher altmodisch machen. Eben, wenn etwas geheim ist, dann das sicher nicht aufs Netz tun, sicher nicht per E-Mail schicken, sicher nicht per Telefon sagen, sondern immer ein persönliches Treffen irgendwo, wo möglichst niemand rum ist.
Genau.
Das ist wirklich sehr weit zurück in dem Sinn. Trotzdem, Sie tun so jahrelang mit dem irgendwie konfrontiert worden und so. Also, das gehört einfach dazu. Das, da gibt es gar nichts, was eine Regierung macht oder machen will oder kann, sondern spionieren, verwandeln, abhören und so weiter. Einfach ein Teil von unserer Welt und schon immer gesehen in dem Sinn.
Natürlich. Nur heute ist alles ein bisschen transparenter. Also merkt man es vielleicht. Aber für eingeweihte Leute ist das nichts Neues.
Und das heisst, der Skandal ist jetzt auch nicht speziell, dass jetzt so viel abgehört wird, dass irgendein Banker abgefüllt wird oder so. Das ist für Sie irgendwie, wenn Sie das in der Zeitung lesen, denken Sie, ha, es hat wieder mal einen verwünscht oder jetzt hat wieder mal jemand ausgepackt.
Ja, das ist so.
Und dann bei anderen Diplomaten? Also wenn übrigens ein Spion aufgeflogen ist, dann haben Sie einander zuzwinkern und gesagt, ja, der hat es jetzt. Ich habe es gesehen, oder?
Ja, oder sehr oft sind das Massnahmen und Gegenmassnahmen und so, dass einer, der überhaupt nichts mit Geheimdienst zu tun hat, ausgewiesen wird, weil eben von der anderen Seite einen ausgewiesen wird. Oder? Das ist auch sehr, sehr oft der Fall, dass es nicht unbedingt ein Spion ist, weil er jetzt einfach ausgewiesen worden ist, sondern ist einfach, man hat auf das Verzeichnis geschaut und dann hat man den ausgewiesen, der am wenigsten lang da ist oder der, der am längsten da ist, je nachdem. Das ist auch etwas, wo nichts Neues ist unter der Sonne.
Sie haben gesagt, ganz am Anfang, Herr Vasescha, als Sie da reingelaufen sind, nein, Sie schauen nicht mehr, ob Wanzen da sind, weil Sie sind jetzt im Ruhestand, Sie sind noch Dozent an der Uni Bern, St. Gallen, aber eigentlich so Tätigkeiten nicht mehr. Ist das nicht eine riesen Erleichterung?
Nein, ich habe schon noch ein paar Mandate, wo theoretisch das Problem immer noch besteht, aber ich würde sagen, abgekehrt. Das ist etwas, was mich nicht mehr erregt und auch nicht aufregt.
Lucius Vasescha, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, ist gern geschehen.
Der ehemalige und langjährige Botschafter Lucius Vasescha ist Gast im Tagesgespräch bei der Susanne Brunner.